Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MMOD-Podcasts der DGM. Heute sprechen wir über die zentronukleäre Myopathie. Das Interview führt Frau Kerstin Svoboda. Zu Gast haben wir Frau Vanessa Schirge und Herrn Dr. Holger Fischer. Mein Name ist Ingo Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Diagnosegruppe MMOD. Ich bin Kerstin Svoboda. Ich leite die Diagnosegruppe und bin im Podcast-Team der MMOD aktiv. In unserer heutigen Episode geht es um eine sehr seltene neuromuskuläre Erkrankung, die zentronukleäre Myopathie, kurz ZNM genannt. Hierzu habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen. Zum einen Holger Fischer, er ist Vorsitzender des Vereins ZNM zusammen stark e.V. Guten Tag, Holger.
Hallo, Kerstin.
Meine andere Gesprächspartnerin ist Vanessa Schirge. Vanessa ist selbst von einer zentronukleären Myopathie betroffen und wird uns aus ihrer persönlichen Sicht berichten. Schön, dass du da bist, Vanessa.
Hallo.
Vanessa, zunächst möchte ich erst einmal die Frage stellen, was genau ist die zentronukleäre Myopathie?
Die zentronukleäre Myopathie ist eine ganz seltene Muskelerkrankung. Sie gehört zu der Gruppe der Strukturmyopathien. Das heißt, einfach gesagt, der Aufbau der Muskelzelle ist gestört und deswegen funktionieren die Muskeln nicht richtig.
Und wie äußert sich diese Krankheit bei dir?
Bei mir ist es so, dass die Muskulatur fortwährend ein bisschen abbaut. Ich ganz stark mit einer konstanten Erschöpfung zu tun habe. Mittlerweile kann ich nicht mehr so weit laufen. Und das Treppensteigen fällt mir ganz doll schwer.
Viele Muskelkranke stehen ja zunächst vor der Schwierigkeit, eine Diagnose für ihre Erkrankung zu finden. Vanessa, wie wurde bei dir die Diagnose gestellt?
Das ist eine ganz lange Geschichte. Im Grunde war es mehr oder weniger ein Zufallsbefund, weil ich als Teenager Probleme mit den Knien hatte. Und der Arzt, der damals ein MRT bei meinem Knie gemacht hat, hat gesagt, die Muskulatur sieht aber ganz komisch aus. Das sollten Sie überprüfen lassen. Das habe ich gemacht. Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert, innerhalb derer ganz viel kontrolliert wurde, überprüft wurde. Letzten Endes hat eine Muskelbiopsie das Ergebnis gebracht.
Holger, die nächste Frage geht an dich. Wie engagiert sich der Verein ZNM zusammen stark e.V. für Betroffene mit einer zentronukleären Myopathie?
Na, zunächst einmal ist, glaube ich, die entscheidende Sache, dass wir die Familien zusammenbringen. Weil bei einer Diagnose wird den meisten Menschen gesagt, ihr seid ganz allein. Es gibt niemand, der auch nur im Entferntesten so etwas Ähnliches hat wie ihr. Und das Erste, was wir tun, ist, diesen Familien zu sagen, ihr seid nicht alleine, es gibt andere wie euch auch und wir wissen, wie es euch geht, weil es uns so ähnlich geht. Das machen wir, indem wir die Menschen vernetzen, zur Corona-Zeit natürlich digital, auf Facebook und unserer Microsoft Teams-Plattform. Aber noch viel lieber, indem wir jedes Jahr eine Familienkonferenz veranstalten, wo sich eben die Familien treffen können, miteinander in Austausch kommen. Und dort habe ich auch Vanessa kennengelernt, zum Beispiel. Das andere, was wir tun, ist, dass wir aktiv auch die Forschung unterstützen, indem wir Forschungsstipendien ausschreiben für diese seltenen Strukturmyopathien ganz speziell.
Das hört sich ja sehr spannend an. Holger, du hast ja den Verein gegründet. Wie kam es eigentlich dazu? Und das ist ja eine gemeinsame Initiative von Betroffenen. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie das dazu kam?
Ja, also das Allerwichtigste ist, wir haben den Verein zusammen gegründet. Es waren 11 Familien, die sich 2015 in Göttingen in einem Hotel getroffen haben und zum ersten Mal eben sich getroffen haben und vor allem Menschen eingeladen haben, die ihnen etwas erzählen können über die Möglichkeiten von Therapien und Forschung und all das zusammen. Und wir haben das initiiert, meine Frau und ich, weil unser Sohn Emil 2014 mit myotubulärer Myopathie, einer Unterform der zentronukleären Myopathien, auf die Welt gekommen ist. Und wir, genau wie ich es vorher gesagt habe, erzählt bekommen haben, ja, sie sind ganz allein. Es gibt keine andere Familie, es gibt keine Forschung, es gibt keine Hoffnung. Und meine Frau hat das einfach nicht akzeptiert. Die hat gegoogelt, die hat auf Englisch gegoogelt und sie hat einen Verein, einen Trust, also eher eine Stiftung in England gefunden, den Myotubular Trust. Und der veranstaltet alle 3 Jahre eben eine Familienkonferenz, zu der er Forscherinnen einlädt und Therapeutinnen und wo einfach darüber gesprochen wird, welche Möglichkeiten es gibt und die eben Forschungsstipendien auch selber ausschreiben. Und zum Glück für uns, 3 Wochen nach der Diagnose von unserem Sohn, gab es eben diese Konferenz. Ich bin hin, meine Frau musste abpumpen und hat gesagt, ich kann nicht, du musst gehen. Und ich bin ganz anders zurückgekommen, voller Hoffnung. Ich war begeistert von dieser Organisatorin, Anne Lennox heißt sie, mit welchem Engagement und Energie die diese Organisation aufgebaut hat. Und es war noch eine andere deutsche Familie dabei und wir haben uns dann so die Bälle zugespielt und haben gesagt, das wollen wir unbedingt auch so in Deutschland machen. Und genau nach diesem Vorbild haben wir dann angefangen, die anderen Familien abzutelefonieren und gesagt, komm, wir machen das. Und dann gab es in diesem Hotel in Göttingen eben erstmal die Vorträge und all diese Sachen. Und nach dem Abendessen um 20 Uhr haben wir uns hingesetzt und die Vereinssatzung geschrieben, Vorstand gewählt und um 23 Uhr haben wir ein Bier aufgemacht und angestoßen. Da haben wir es geschafft gehabt.
Die Begeisterung, die kann man ja jetzt noch merken. Also ja. Ich glaube, dass die Energie euch auch getragen hat. Und ich glaube, dass solche Energie auch genau die Basis ist, um sich in kleinen Gruppen zu vernetzen. Natürlich auch mit dem persönlichen Hintergrund. Denn das ist ja sicherlich auch kein leichtes Schicksal, was ihr da habt als Eltern von erkrankten Kindern. Und ich finde das klasse, dass ihr da euch so auf den Weg gemacht habt und jetzt diesen Verein gegründet habt. Also Respekt und Hut ab.
Danke. Es waren wirklich, es ist immer auch der Name ist dort entstanden, erst auf dieser Konferenz. Und das kam wirklich von allen, dieses Zusammenstark. Das ist das, was uns die ganze Zeit auch immer wieder trägt und was wir immer wieder als Motto nennen und was uns durch so viele Tiefen auch immer wieder trägt.
Genau das sagte er auch aus. Nicht alleine sein und zusammen ist man stark, ne? Das stimmt. Tja, mit einer Muskelerkrankung zu leben, stellt ja für alle Betroffenen eine Herausforderung dar. Und da gibt es natürlich Unterschiede nach Art der Erkrankung oder dem Grad der Einschränkung. Vanessa, mich würde mal interessieren, wie sieht denn dein Leben mit dieser Diagnose so im Alltag aus?
Bei mir ist es so, dass ich aufgrund meiner Erkrankung Frührentnerin bin. Ich bin vor 4 Jahren berentet worden. Vorher habe ich in Teilzeit gearbeitet, habe aber gemerkt, dass das von der Erschöpfung für mich nicht mehr machbar war. Dieser Schritt fiel mir ziemlich schwer, zu sagen, ich gehe jetzt in Rente. Mittlerweile merke ich aber, dass das absolut das Richtige war für mich. So nutze ich meine freie Zeit für verschiedene Ehrenämter, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Ich bin glücklich verheiratet und mache mehrmals die Woche verschiedene Therapien.
Was hilft dir denn besonders im Umgang mit dieser Erkrankung? Du hast das schon gerade angeschnitten. Ist es dein Ehrenamt oder vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen was dazu?
Ja, auf jeden Fall. Mein Ehrenamt, mir persönlich hilft mein Glaube an Gott absolut. Das ist für mich eine ganz wichtige Kraftquelle in meinem Leben. Und vor allen Dingen aber auch die Unterstützung meines Ehemanns, meiner Familie, meiner Freunde und aber auch das Ehrenamt in der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. So wie Holger schon gesagt hat, zu wissen, man ist nicht alleine. Und das ist egal, welche Diagnose man hat. Hauptsache, man hat Menschen, wo man weiß, die verstehen mich.
Dem kann ich nur zustimmen. Und letztendlich profitiert ja die Diagnosegruppe MMOD davon, dass du das Ehrenamt ausübst. Du bist ja bei uns Kontaktperson, sehr aktiv, betreust die Homepage und den Muskelreport. Also da haben wir auch etwas von deiner Entscheidung.
Gerne.
In der letzten Zeit werden tatsächlich Therapien für neuromuskuläre Erkrankungen entwickelt, die eine echte Heilung erzielen. Holger, wie ist da der Stand bei der ZNM? Gibt es da bereits eine ursächliche Therapie oder Studien?
Ja, auch das führt mich wieder nach London in das Jahr 2014, weil tatsächlich meine erste Begegnung dort war, dass es einen kleinen Workshop einer Firma aus den USA gab, die Audentis Therapeutics hieß, die eine Gentherapie für genau die myotubuläre Myopathie, also die Erkrankung von unserem Sohn Emil auch, entwickeln wollte, beziehungsweise die Sache war eigentlich schon entwickelt, also die wissenschaftliche Idee hat schon eine Forscherin aus Frankreich entwickelt. Es musste jetzt praktisch nur noch in die Umsetzung gehen. Und tatsächlich ist diese Gentherapie in eine klinische Studie gekommen und wir haben auch sehr positive Sachen gesehen. Also man war sogar die Optimisten waren sehr, sehr überrascht davon, wie gut diese Gentherapie angeschlagen hat bei den Jungs, die in dieser Studie waren, bis es dann leider genau vor einem Jahr zu 3 Todesfällen in dieser Studie gekommen ist. Und die Studie ist deswegen angehalten worden. Sie wird jetzt in den nächsten Wochen wohl wieder weitergehen, aber natürlich hat sich diese Zulassung dadurch sehr weit verzögert. Sie wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen, als wir es ursprünglich gehofft haben. Also man sagt dann, das Label wird nicht mehr auf so große Menschen oder so schwere Menschen ausgedehnt werden können, recht wahrscheinlich, wie wir ursprünglich gedacht haben. Also wahrscheinlich wird die Gentherapie nur für sehr junge, kleine Kinder, Neugeborene oder Babys, 1-, 2-, 3-Jährige, vielleicht 4-Jährige, wissen wir noch nicht, aber eben nicht für größere Kinder oder Erwachsene mehr zugelassen werden, wegen der Schwierigkeiten. Wichtig ist mir aber zu sagen, genau diese Hoffnung, die gibt es deswegen, weil der Myotubular Trust die erste Forschung dazu unterstützt hat. Und die zweite große Hoffnung, es gibt tatsächlich eine zweite Firma, die ein bisschen anderes System hat, was auch in die Gene eingreift, aber nicht direkt ein neues Gen hineinbringt, sondern versucht, die Transport-DNA zu blockieren für ein anderes Gen. Und auch das ist eine Idee, die mal vom Myotubular Trust finanziert worden ist und die sich jetzt in einer klinischen Studie durch eine Firma aus Frankreich, die heißt DynaCure, befindet. Auch da gibt es große Hoffnung von uns. Das sind die zwei klinischen Studien, die laufen und wir rechnen sogar damit, dass Ende diesen, Anfang nächsten Jahres, hängt viel von Corona ab natürlich, sogar vielleicht eine Studie mit einem Medikament läuft, was schon auf dem Markt ist, also quasi so ein sogenannter Off-Label-Use, also dass man bei einem Medikament entdeckt, dass es eine Nebenwirkung hat, die für uns eine Hauptwirkung wäre, also die diese Muskelerkrankung mindestens zu einem gewissen Teil, ja, rückgängig machen ist immer ein großes Wort, aber zu einem großen Teil vielleicht beheben kann oder zurückdrängen kann. Dazu wird es wahrscheinlich Studien geben. Also es gibt sehr viel Hoffnung in unserem Bereich und es gibt eben auch sehr viel Forschung durch die Vereine, die es in den USA, in England und jetzt mit uns auch in Deutschland gibt.
Super, das hört sich ja sehr hoffnungsvoll an. Gibt es für die zentronukleäre Myopathie eigentlich auch ein Patientenregister?
Ja, es gibt sogar mehrere. Es gibt tatsächlich für die zentronukleären Myopathien im engeren Sinne ein Patientenregister, was auch der Myotubular Trust ursprünglich aufgebaut hat, was jetzt an der University of Newcastle in England angesiedelt ist. Und es gibt dann noch 2 weitere Register für das, was ich zentronukleäre Myopathien im weiteren Sinne sagen würde. Also wir versuchen es immer an den genetischen Diagnosen festzumachen. Und es gibt dann, also im engeren Sinne, das ist myotubuläre Myopathie und DNM2-bedingte Myopathie. Das ist also das Gen DNM2 und das Gen MTM1, die diese Myopathien verursachen. Dafür ist Newcastle verantwortlich. Und dann gibt es aber auch noch Central Core Myopathien, meistens bedingt durch eine Mutation im Gen RYR1. Und es gibt eine Organisation in den USA, die sich exakt nur mit diesem Gen beschäftigt, die RYR1 Foundation, also RYR1 Stiftung. Und die haben ein Register. Und dann gibt es noch ein Register, das ist dann bei CureCMD, eine Organisation in den USA, die mehrere sehr seltene Muskelerkrankungen auch mit bearbeitet. Und dort gibt es zum Beispiel ein Register für Titinopathie, für das Gen TTN oder Titan oder Titan ausgesprochen. Das ist ein sehr, sehr langes Gen. Deswegen heißt es Titan, also weil es so groß ist. Und da sind wir erst ganz am Anfang überhaupt zu erfassen, was das alles bewirkt. Alle diese Gene hängen aber zusammen und arbeiten an ziemlich genau demselben Ort in den Muskeln und verursachen deswegen recht ähnliche Symptome. Und deswegen ist es für uns auch sehr sinnvoll, dass wir uns um all diese Myopathien kümmern. Wir sagen immer, wenn wir Menschen mit dem einen Gendefekt helfen, hilft das automatisch auch den anderen, weil wir haben einen Erkenntnisgewinn und die Forschung zu dem einen ist immer quer vernetzt zu der Forschung zu dem anderen. Und wir sehen das auch, es sind oft dieselben Personen auf der Forscherseite, die wir sehen, die sich mit diesen Strukturmyopathien beschäftigen, weil das einfach alles zusammenhält. Also sind wir auch in dem Sinn wieder zusammen stark. Es kommt immer wieder.
Das hört sich ja unglaublich gut an. Also da können manch andere oder viele andere seltene Erkrankungen ja nur von träumen, dass es da gleich mehrere Patientenregister gibt. Aber ich glaube, das ist genau der Weg, um auch die Forschung dann voranzubringen. Ja.
Das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist auch wir haben auch festgestellt, dass auch Menschen zu uns finden, einfach weil sie sagen, sie wohnen in Deutschland und gar nicht uns gefunden haben, aber dann einen Brief vom Register bekommen, weil wir einen Brief ans Register geschrieben haben. Es gibt eine Familienkonferenz und sagt doch allen mit Adresse in Deutschland, dass wir da sind. Es ist auch ein Vernetzungsaspekt zusätzlich zu dem ganz wichtigen Punkt. Am Anfang braucht man ein Register, dann eben eine Studie über den natürlichen Krankheitsverlauf und dann kommen erst die Studien, die wirklich mit Therapien und Heilmitteln beginnen. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Aber er muss mit diesen ersten Schritten begonnen werden. Also am Register führt kein Weg vorbei, glaube ich, ja.
Ich glaube, langfristig sind 20 Jahre ja gar nicht viel, zumindest in der Rückschau. Aber wenn man natürlich genau in der Phase ist, ist das ein sehr langer Zeitraum. Das kennen wir von den anderen muskulären Erkrankungen ja auch. Das waren jetzt sehr viele Informationen. Wo findet man denn die Informationen jetzt zu Patientenregistern oder zu den Studien? Und vor allen Dingen die Frage, wie kann man daran teilnehmen?
Ja, wir versuchen natürlich, unsere Homepage so aktuell wie möglich zu halten und dort auch Verlinkungen zu den Registern zu haben, wo wir dann auch natürlich davon ausgehen, dass die jeweiligen Register, die eingetragenen Personen auch immer wieder über die aktuellen klinischen Studien informieren, dass es die gibt. Auch das versuchen wir auf unserer Homepage natürlich auch immer zu spiegeln. Wenn Menschen wirklich sich darauf einlassen, auch mit uns näher in Kontakt zu treten, dann haben wir als Verein eine interne Gruppe auf Facebook, wo wirklich nur die Menschen hineingelassen werden, die selber eine zentronukleäre Myopathie haben oder die Eltern sind von Kindern mit zentronukleärer Myopathie. Und dort werden auch viele Informationen geteilt und dann natürlich unser Verein an sich, die Familienkonferenzen, das sind dann eigentlich auch immer so die Punkte, wenn man sieht, dass es wirklich Menschen aus Fleisch und Blut sind, die sich mit diesen sehr seltenen Erkrankungen beschäftigen. Und die meisten von denen sind unglaublich sympathische Menschen, muss ich mal sagen, die auch sehr zugänglich sind. Also auch das habe ich in London schon gelernt, dass diese Forscherinnen und Forscher total wild darauf sind, auch mit den Patienten in Kontakt zu treten und dass es sie unglaublich motiviert, weiterzuarbeiten. Wir selbst haben auch mit unserem Sohn Emil das Forschungszentrum in Straßburg besucht. Das war für uns ein tolles Erlebnis, aber ich glaube noch viel mehr für die Forscherinnen und Forscher dort. Die waren richtig begeistert und haben dann gewusst, warum sie das tun, was sie tun.
Das wollte ich gerade sagen. Die haben sicherlich sehr motiviert gefühlt durch die Familien, die da aufschlagen dann und die Kleinen, die da vielleicht dann ihre Fragen stellen, ne?
Ja.
Da fällt mir jetzt gerade noch passend die Frage dazu ein. Vor einigen Jahren hattest du ja angeregt, dass es eine Kooperation zwischen der DGM und dem Verein ZNM zusammen stark e.V. gibt. Wie sieht jetzt eigentlich die Kooperation aus? Und beziehungsweise die Frage, gibt es für die Mitglieder da Vorteile?
Ja. Also wir haben eine sehr gute Kooperation mit der DGM. Das bedeutet, dass wir Mitglieder der DGM so behandeln wie unsere eigenen und dass die DGM Mitglieder von ZNM zusammen stark so behandelt, wie wenn sie eine DGM-Mitgliedschaft haben. Das hat für uns den großen Vorteil, dass wir als sehr kleiner Verein, wir haben gerade mal 65 Familien als Mitglieder, als wirkliche echte Mitglieder. Wir als kleiner Verein können nicht diese Sachen leisten, die die DGM vorhält, wie zum Beispiel die Wohnung mit den Hilfsmitteln an der Zentrale in der Nähe von Freiburg oder auch die ganzen Informationen über rechtliche Möglichkeiten. Ich weiß noch, wie sehr ich davon profitiert habe, als ich diesen Leitfaden lesen konnte, wo es darum ging, welche Art von Pflege mir zusteht als Vater eines Kindes, was invasiv beatmet ist. Solche rechtlichen Sachen, das können wir alles selber gar nicht leisten. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir darauf zugreifen können. Wir laden umgekehrt natürlich auch immer sehr gerne die Mitglieder der DGM ein, zu unseren Familienkonferenzen zu kommen. So hat auch Vanessa zu uns gefunden, was nicht nur für die DGM und für die Gruppe der seltenen Muskelerkrankungen dort ein Vorteil ist, sondern natürlich auch für uns. Und so läuft diese Kooperation. Wir zahlen dafür einen Mitgliedsbeitrag als, ich glaube, sowas nennt man dann kooptiertes Mitglied oder assoziiertes Mitglied als Verein. Und haben somit praktisch, leisten einen finanziellen Beitrag als Verein zur DGM dann am Ende, genau. Außerdem profitieren wir natürlich noch viel mehr von auch jetzt eigentlich fast informellen Informationen. Also ich habe mit dem Geschäftsführer der DGM, Joachim Spross, gelegentlich Telefonanrufe, wo wir uns gegenseitig informieren, auch über die Abläufe. Wie geht es denn dann weiter, wenn ein Medikament zum Beispiel nach der klinischen Phase, nach der Zulassung auch in den GBA kommt, also den gemeinsamen Bundesausschuss, wo dann darüber beraten wird, wie viel Geld denn die Krankenkassen für ein Medikament zahlen. Und dort sitzen oft Vertreterinnen der DGM dann, wenn es denn um Muskelerkrankungen geht. Und wir hoffen natürlich, dass wir eingeladen werden, wenn die Therapien, die ich angesprochen hatte, irgendwann mal auf den deutschen Markt kommen. Und da hilft es uns sehr, wenn wir von der Erfahrung der DGM profitieren. Und das ist ein wunderbarer Austausch, wo wir jetzt schon anfangen, einen wunderbaren Wissenstransfer herzustellen in unseren Verein. Und ich sage es schon wieder, so sind wir wieder zusammen stark und können uns gegenseitig helfen. Es kommt immer wieder.
Das sehe ich auch so. Denn für die MMOD und die DGM ist es natürlich auch gut, so eine Kooperation zu haben. Innerhalb der MMOD gibt es ja für die einzelnen sehr seltenen Krankheitsbilder immer nur sehr wenige Betroffene. und da das Angebot zu machen, sich mit einer anderen Vereinigung zusammenzutun und auszutauschen und auch dann als Mitglied der DGM bei euch teilzuhaben, ist natürlich auch eine klasse Sache. Und so finde ich das auch den richtigen Weg, muss ich sagen. Und auch die Initiativen da beim GBA, die gemeinsam zu unterstützen, sind ja auch sehr wichtig. Vanessa, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Bis es soweit ist, dass die zentronukleäre Myopathie heilbar ist, sind ja aktuell noch andere therapeutische Maßnahmen möglich, also die direkt an den Symptomen der Erkrankung ansetzen. Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich gemacht? Kannst du uns da vielleicht ein paar Empfehlungen geben?
Also es ist ganz entscheidend, dass man einen guten Physiotherapeuten bekommt, der bereit ist, sich auch darauf einzulassen, sich an ein neues Krankheitsbild hineinzuarbeiten, was er vielleicht gar nicht kennt. Regelmäßige Therapien zu machen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das gilt ja für alle Muskelkranken. Sich nicht zu überlasten. Ich hatte mal einen Physiotherapeuten, der versucht hat, mit mir Muskelaufbautraining zu machen. Das geht nach hinten los. Und ansonsten sollte sich die Therapie immer nach den Symptomen richten. Bei mir ist es so, ich mache regelmäßig Physiotherapie und zeitweise Ergotherapie und Logopädie. Bei der Physiotherapie gucke ich, dass ich regelmäßig Wärme und Massagen bekomme gegen die Schmerzen und leichte Dehnungs- und Kräftigungsübungen, um beweglich zu bleiben.
Das ist ja ein ordentliches Programm. Aber es ist wichtig und wie du sagst, gerade die Regelmäßigkeit von Physiotherapie und ich glaube, auch gerade in Zeiten von Corona ist es umso wichtiger, da auch dran zu bleiben. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, das waren ja sehr interessante Informationen rund um diese sehr seltene Erkrankung. Ich schätze euch beide als Menschen ein, die sich nicht unterkriegen lassen. Deswegen die Frage, gibt es vielleicht etwas, was ihr unseren Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben wollt? Vanessa?
Auf jeden Fall nicht alleine zu bleiben mit seiner Krankheit, selbst wenn es erstmal hoffnungslos aussieht. Als ich 2009 meine Diagnose bekommen habe, kannte ich niemanden sonst mit so zentronuklearer Myopathie und die Ärzte haben mir gesagt, es gibt keine Heilung. Und mittlerweile sehen wir, es besteht Hoffnung. Von daher niemals die Hoffnung aufgeben.
Das ist gut. Holger?
Ja, ich glaube, es gibt in dieser Welt Dinge, die man ändern kann und Dinge, die man nicht ändern kann. Und wenn man die Dinge akzeptiert, die man nicht ändern kann und sich darauf konzentriert, die Dinge zu ändern, die man ändern kann und das dann auch tut, in die Hände spuckt und diese Dinge ändert, dann ändern sich vielleicht sogar die Dinge, die man nicht ändern kann. Und auf die Art und Weise Schritt für Schritt weitergehen, die Hoffnung nicht verlieren, richtig, Vanessa, genau wie du es gesagt hast, und sich Hilfe suchen, zusammenzuarbeiten und eins nach dem anderen zu nehmen. Ja, das ist der einzige Weg, auch in dieser Situation, in der wir uns jetzt alle befinden. Wir können nicht einfach dieses Virus jetzt aus der Welt bringen, aber wir können ein paar Dinge dafür tun und wir können uns auch jetzt hier so wunderbar auf Zoom treffen, wie wir sonst vielleicht uns nicht gedacht hätten vor einem Jahr oder zwei. Es gibt immer wieder positive Sachen, auch in den negativen, und man muss einfach dran arbeiten, dann verändert sich die Welt zum Guten.
Das war ein wirklich tolles Schlusswort, kann man schon fast sagen. Ich kann mich dem nur anschließen. Und ich glaube auch, dass Zoom uns erhalten bleiben wird als Medium, um sich zu vernetzen, zu sehen, auch nach Corona, unbedingt. Damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und auch so umfassend Auskunft gegeben habt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Danke auch an die Hörer fürs Zuhören. Das war die Podcast-Folge der DGM-Diagnosegruppe MMOD. Menschen mit Muskelerkrankung ohne feststehende oder mit sehr seltener Diagnose. Zum Thema zentronukleäre Myopathie. Mein Name ist Kerstin Svoboda. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder zuhört. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute.